In der Spiritualität bei Radio Maria Südtirol und Radio Horeb begrüßt Sie an diesem Mittag ganz herzlich Anjuta Engert. Sommerzeit ist Reisezeit, auch im Heiligen Land. Normalerweise strömen Pilger und Touristen aus aller Herren Länder zu den heiligen Städten in Israel. Doch seit März 2020, also anderthalb Jahren, hat Israel seine Grenzen für Reisende fast ausnahmslos geschlossen wegen der Pandemie. Aber auch die politische Lage ist angespannt durch den Raketenbeschuss zwischen Gaza und Israel Anfang Mai. Einer, der es mit einer Arbeitsgenehmigung dennoch ins Heilige Land geschafft hat, ist heute unser Gast in der Spiritualität, Michael Wielert. Normalerweise ist er 3 bis 4 Mal im Jahr im Heiligen Land. Seit 15 Jahren hat er dort viele Freunde. Israel ist seine zweite Heimat geworden. Heute nimmt er uns mit seinen Reiseeindrücken und dem Johannesevangelium mit an den See Genezareth. Was hat es mit diesem See und seiner besonderen geografischen Lage auf sich? Warum hat Jesus den See Genezareth als ein besonderes Zentrum seines Wirkens ausgesucht? Nur wenige Orte werden so häufig in der Bibel erwähnt und besitzen eine solche Bedeutung wie der See Genezareth. Hier hat Jesus seine ersten Jünger berufen. Hier hat er die Bergpredigt verkündet. Kam es zur wundersamen Brotvermehrung, wurde Petrus als erstes Kirchenoberhaupt eingesetzt. Geschahen Heilungen. Wir wollen Sie mitnehmen in das Leben und Wirken von Jesus und diesen wichtigen biblischen Ort mit Ihnen gemeinsam entdecken. Das Heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise, der See Genezareth, so der Titel unserer Sendung heute. Und dazu natürlich herzlich willkommen, Michael Wielert.
Ein herzliches Grüß Gott aus Ravensburg.
Ja, Michael, du bist natürlich Mitarbeiter bei Radio Horeb, Moderator, Redakteur, Diakon, spiritueller Reisebegleiter ins Heilige Land, auch Musikmanager. Und wie gesagt, das Heilige Land ist deine zweite Heimat. Ja, wie ist das denn? Ist das so etwas wie ein Muss, dass man irgendwann mal in seinem Leben als Christ, soweit man das kann, eine Pilgerreise ins Heilige Land macht, die Stätten persönlich aufsucht? Was verändert sich dadurch oder was hat sich bei dir dadurch verändert?
Also ich würde sagen, für alle, die sich das leisten können, für alle, die den Wunsch danach haben, die sollten sich auch auf den Weg machen, sobald es wieder möglich ist, und dieses Land besuchen. Nicht nur auf Bezug auf die christlichen Stätten, sondern auch zur Stärkung der Christen, die dort vor Ort leben. Für mich, ich reise nun seit circa 15 Jahren in dieses Land. Es war am Anfang ein sehr persönliches Entdecken, also ohne Reisegruppe, ganz alleine, persönlich durch das Land reisen. Für mich war das schon, ja, wie man so sagt, das fünfte Evangelium entdecken. Also durch das Land öffnen sich einem nochmal neue Perspektiven, die man immer in der Bibel liest, vor allem im Neuen Testament. Also die Wege, die Jesus gegangen ist, die Nähe der Orte, das wird nochmals alles etwas greifbarer und öffnet das Herz für die Impulse, die durch die Evangelien gesetzt werden. Also es ist schon ein Aufleben und ein Stärken der Spiritualität, wenn man eine solche Reise machen kann. Momentan ist es leider nicht möglich, deshalb versuchen wir heute mit dieser Sendung die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen und etwas auch das Gespür für das Land zu bekommen.
Das sind jetzt auch Orte, die faszinierend sind, die vielleicht auch ganz anders sind, bei denen man auch viel entdecken kann, abgesehen auch von der Schönheit oder von Sonnenaufgängen, die irgendwie doch ganz anders oder besonders sind oder wo man das ein oder andere nachempfinden kann. Ja, wir sind gespannt auf das, was du uns heute mitbringst, in deinem Impuls auch über den See Genezareth und möchtest mit der geografischen Lage beginnen. Und an dieser Stelle darf ich auch Ihnen schon sagen, wenn Sie nachher nach dem Impuls dann von Diakon Michael Wielert hier sich auch einbringen möchten mit Ihren eigenen Erfahrungen, dann können Sie das gerne tun unter der Hörernummer, die ich dann bekannt gebe. Aber jetzt gebe ich das Wort erstmal dir.
Vielen Dank. Gerne werden wir in einem ersten Teil geografisch wirklich uns dorthin begeben, uns vor Augen führen, was für ein besonderer Ort der See Genezareth ist und danach dann anhand des Johannesevangeliums uns etwas die Ereignisse, die Jesus dort gewirkt und erlebt hat, vor Augen führen. Und wenn wir mit der geografischen Lage beginnen, dann wissen Sie natürlich, das Heilige Land ist am östlichen Rand des Mittelmeers. Wir schauen auf den See Genezareth, um uns etwas vertraut mit ihm zu machen. Er ist 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Er ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Und damit ist er der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Aber auch im See Genezareth ist ein kleiner Anteil Salz mit drin. Der Hintergrund dazu ist, dass der See Genezareth aus dem Norden von verschiedenen Quellen gespeist wird. Und einige dieser Quellen sind nicht Süßwasser, sondern haben einen leicht salzigen Geschmack. Man sieht eigentlich von jeder Stelle bei gutem Wetter rund um das gegenüberliegende Ufer. Der See Genezareth liegt im Jordangraben. Dieser Jordangraben ist Teil des großen Riftgrabens. Wenn Sie das mal auf einem Atlas, auf einem Papier anschauen und genau nachverfolgen, dann werden Sie feststellen, dass dieser Riftgraben von ganz im Norden vom See Genezareth bis über das Horn von Afrika hinausgeht. Er trennt sozusagen sogar das Horn von Afrika ab und würde, wenn die Kontinente sich bewegen, in vielen, vielen Jahren das Horn von Afrika praktisch von dem afrikanischen Kontinent wegbewegen. Dieser Riftgraben ist, man könnte sagen, eine Orientierungslinie für Millionen von Zugvögeln, die ihre Reise im Frühjahr und im Norden entlang dieses Grabens machen. Dabei gibt es natürlich die großen Vögel, wie zum Beispiel die Störche, oder auch die ganz kleinen Vögel, die Flattervögel. Und schon allein dies hat mich sehr fasziniert, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, gelesen habe. Da gibt es einen Flugplan unter den Vögeln zum Beispiel. Die großen Vögel, wissen wir, die benutzen die Thermik, um zu fliegen. Das heißt, sie fliegen durch den Tag hindurch. Die kleinen Vögel sind Flattervögel, sie fliegen in der Nacht. Und so ist der Flugverkehr von der Natur geregelt, dass sich die großen Vögel zum Beispiel mit den kleinen nicht ins Gehege kommen auf ihrem Flugplan. Nördlich vom See Genezareth befindet sich die sogenannte Hula-Ebene. Diese Ebene ist ein Ruhe- und Rastplatz für diese Vögel, die auf ihrer Reise in den Norden sind und dann im Herbst in den Süden. Heute ist der See Genezareth ein eher stiller Ort. Zur Zeit Jesu war er mehr belebt. Blickt man von Norden auf den See, steigt auf der linken Seite die Golanhöhen auf und rechts der Berg Arbel, der den Eingang zum Taubental markiert. Das Taubental war früher eine wichtige Reiseroute Richtung Nazareth und Jerusalem. Und natürlich ist auf der rechten Seite auch die Stadt Tiberias zu sehen, die zur Zeit Jesu nicht so groß war. Galiläa heißt Bezirk der Heiden. Ich würde das heute so interpretieren, es waren nicht so fromme Menschen, die dort gelebt haben. Das Leben am See war durch viel Arbeit geprägt. Viele Menschen haben zur Zeit Jesu dort gelebt und gearbeitet. Und so war es möglich, dass 5000 gekommen sind und Jesus zugehört haben. Die Arbeit, die sie gemacht haben, war zum Beispiel die Salzproduktion in Magdala oder natürlich die Fischer um die Region von Kapharnaum und rings um den See durch das Wasser, durch dass die Zuflüsse zum See, war es natürlich möglich, dass dort auch Landwirtschaft stattgefunden hat. Einige Jordanquellen fließen aus dem Norden in den See Genezareth. Im Süden des Sees fließt der Jordan dann Richtung Totes Meer ab. Sie merken, der See Genezareth ist eine Lebensader dieser Welt. Und in diese Lebensader hinein hat sich Jesus begeben. Und darauf wollen wir gleich blicken. Zuerst hören wir aber ein paar Takte Musik.
Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Spiritualität. Wir nehmen Sie mit auf eine spirituelle Reise in das Heilige Land zum See Genezareth, eine Lebensader der Welt. So hat es Diakon Michael Wielert gerade eben bezeichnet, uns schon einmal in die geografische Lage eingeführt. Und er möchte weiter auch sprechen über das, was Jesus dort gewirkt hat.
Die Frage ist, warum geht Jesus von Nazareth an den See Genezareth nach Kapharnaum? Die Orte, die beiden, Nazareth und Kapharnaum, liegen nur 45 Kilometer voneinander entfernt. Und wenn wir das noch ein bisschen, ein wenig mehr aufschlüsseln, dann sind es zum Beispiel von Kapharnaum nach Kana 37 Kilometer und von Kapharnaum nach Nazareth wiederum natürlich dann 8 Kilometer. Also das sind keine großen Strecken und Sie merken, wie sich alles in dieser Region in Galiläa verdichtet. Mit 30 Jahren nimmt Jesus einen Ortswechsel vor. Der selige Charles de Foucault hat einige Zeit in Nazareth gelebt, um dem Leben von Jesus nachzugehen. Charles de Foucault hat dabei darüber nachgedacht und meditiert, was Jesus 30 Jahre in Nazareth getan hat. Wenn wir uns das vorstellen, dann sind für uns eigentlich vom Leben Jesu nur ein Elftel greifbar. 10 Elftel sind im Verborgenen. Was kann das für uns in unserem Leben heißen? Ein Elftel greifbar, Leben nach außen. 10 Elftel Leben nach innen. Pflegen der Beziehung zu Gott. So können wir das interpretieren und so hat es auch der selige Charles de Foucault interpretiert. Also dem mal nachgehen, was es heißt, wie viel lebe ich und widme ich der Zeit mit Gott und wie viel von meiner Person geht nach außen. Meine Erklärung für den Ortswechsel, und das nehme ich gleich vorweg, an den See Genezareth war eine gute besiedelte Region. Die Region war unauffällig, die Menschen dort waren einfach, gläubig und auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Schauen wir uns die Ereignisse am See an. Ich habe das Johannesevangelium gewählt, das auf der einen Seite relativ sparsam mit den Berichten vom See ist. Auf der anderen Seite gibt es uns Details und Feinheiten, die auf den Jünger Johannes als Autor schließen lassen. Die Übersetzung, die ich gewählt habe, von den Bibeltexten, die wir gleich hören, ist von der Neuen Leben-Version. Nach der Taufe von Jesus geht dieser an den See. Das öffentliche Auftreten von Jesus beginnt. Er beruft die ersten Jünger. Und ich zitiere dies aus der Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus: Seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er sie. Sie antworteten: Rabbi, das bedeutet Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen, und sie blieben für den Rest des Tages dort. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Fels. Wenn wir diese Zeilen hören, dann merken wir, die jungen Männer, die sich von Jesus in die Nachfolge berufen lassen, sind vorbereitet. Johannes und Andreas haben schon die Erfahrung der Taufe durch Johannes gemacht. Johannes, der ausgerufen hat, das Reich Gottes ist im Kommen, der den Weg für Jesus bereitet hat. Sie waren also vorbereitet. Und auch Petrus war vorbereitet und hatte eine Sehnsucht nach Jesus. Sie bleiben zunächst in der gewohnten Umgebung in Galiläa, in Kapernaum, gemeinsam mit Jesus. Der nächste Bericht, den wir im Johannesevangelium lesen können, ist die Hochzeit zu Kana mit dem ersten Wunder. Dort können wir nachlesen: Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an: Tut, was immer er euch befiehlt. Das ist eine sehr besondere Bibelstelle auf unsere Beziehung zu Maria mit aufbauen kann. Maria mit den Worten: Tut, was immer er euch befiehlt. Und wir erfahren aus dieser Stelle heraus, dass Jesus eigentlich sagt: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was hat der ausgegangene Wein mit mir zu tun? Und trotzdem schlägt er den Wunsch seiner Mutter nicht aus. Also, wenn wir Wünsche an Maria richten oder sie als Fürsprecherin nehmen, dürfen wir dies auf dieser Bibelstelle tun, die Gewissheit haben: Einen Wunsch seiner Mutter schlägt Jesus nicht aus. Es folgt im Johannesevangelium eine Zeit in Jerusalem und danach geht Jesus zurück an den See. Wir hören, wie Jesus den Sohn eines Beamten heilt. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 43. Der Beamte sagte zu Jesus: Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Heimweg. Das ist eine der wenigen Heilungen, die im Johannesevangelium beschrieben sind. Der Evangelist Johannes schreibt dazu: Und es sind noch viele andere Wunder und Heilungen am See geschehen. Wir können einige davon in den anderen drei Evangelien nachlesen. Das Besondere an der Heilung des Sohnes des Beamten ist, dass der Mann Jesus geglaubt hat. Und auch das dürfen wir mit hineinnehmen in unseren Alltag. Glauben wir Jesus? Glauben wir dem, was wir in der Heiligen Schrift lesen? Glauben wir dem, was wir von Jesus hören? Ein wichtiger Grundsatz für unser Leben: Glauben. Im Johannesevangelium hören wir weiter von der Speisung der 5000. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000, auf den grasbewachsenen Hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. und alle aßen, bis sie satt waren. Die Speisung der 5000 ist das sechste Kapitel im Johannesevangelium und es ist eine etwas peinliche Situation. 5000 Menschen, uns wird hier berichtet, allein die Männer waren 5000, die Jesus zugehört haben. Jesus fordert die Jünger auf, einzusammeln, was da ist, nicht in irgendein Dorf zu gehen und etwas zu kaufen, sondern einfach einzusammeln. Und es ist relativ wenig, was da ist. Wir alle wissen das. 5 Brote und 2 Fische. Das ist nicht viel. Und was macht Jesus? Was ist die Wende? Was ist das Wunder dieser Speisung der 5000? Das steckt in den Zeilen, die ich vorgelegt habe. Jesus nahm das, was da war, und dankte dafür, dankte Gott. Und das können wir auch mit in unser Leben hineinnehmen. In unserem Leben, das bei vielen nicht reichlich gefüllt ist oder die es in ihrer Zeit schwer haben, die vor großen Fragen stehen, nehmen Sie das, was da ist, und danken Sie Gott dafür und gehen Sie so in die Zukunft und Sie werden feststellen, dass Gott Sie reich beschenkt. Die Dankbarkeit steht also in der Mitte. Wir können das auch in anderen Bibelstellen nachlesen, wo steht, bringt eure Bitten mit Dank vor Gott. Also die Dankbarkeit, eine zentrale Eigenschaft, die wir mitbringen sollten als Christen. Das nächste, was uns gleich nach der Speisung der 5000 berichtet wird, ist, dass Jesus auf dem Wasser geht. Sie waren etwa 5 Kilometer weit gekommen, als sie plötzlich Jesus übers Wasser auf ihr Boot zukommen sahen. Sie erschraken fürchterlich, doch er rief ihnen zu, ich bin es, habt keine Angst. Sie merken, im Johannesevangelium fehlt ein wesentliches Detail. Was fehlt? Es fehlt der Petrus, der aus dem Boot steigt und sagt, Herr, ich will zu dir kommen und erstmal ein paar Schritte geht und dann droht unterzugehen und Jesus ihn beim Namen nennt und er dann mit dem Blick auf Jesus weitergehen kann. Auch eine wichtige Stelle für unser Leben, den Blick auf Jesus nicht verlieren. Warum ist wohl dies im Johannesevangelium nicht berichtet? Ich sehe das so, dass der Evangelist Johannes großen Respekt vor Petrus hatte und deshalb dieses Zweifeln nicht schreiben wollte. Dass er die Situation zwar erlebt hat, aber gesagt hat, ich möchte Petrus, der jetzt unsere Kirche führt, der jetzt die Gemeinschaft, die Christen führt, nicht diskreditieren durch das, was ich da schreibe. Aber es gehört natürlich dazu. Wir lesen es in den anderen Evangelien. Und es ist wichtig, den Blick auf Jesus nicht zu verlieren. Nach dem Gang auf dem Wasser kommt etwas ganz Eigenes, was wir nur bei Johannes finden. Es ist die ausführliche Brotrede. Im Kapitel 6, 26. Wer Fragen zur Eucharistie und zur Realpräsenz von Jesus hat, der liest einfach das 6. Kapitel bei Johannes. Ich werde hier lediglich einen kurzen Ausschnitt zitieren. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben, wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Dies alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Sie merken, wir sind im Zentrum am See Genezareth angekommen, dem Wohnort von Jesus, Kapharnaum, dem Wohnort von Petrus, von Johannes und Andreas. Sie sind zu Hause, das heißt, ihre Familien hören zu. Jesus hält diese Brotrede, die sehr viel länger ist und die es sich lohnt nachzulesen. 6. Kapitel Johannes Evangelium. Und es wird auch am Ende berichtet, dass viele sich von Jesus dann abgewandt haben. Für viele war das unerhört, was er in dieser Brotrede gesagt hat. Es ist aber eine der zentralen Botschaften aus meiner Sicht im Johannesevangelium. Mich selbst hat es sehr berührt, als ich im Heiligen Land einen orthodoxen Gottesdienst besuchen durfte. Und als Diakon durfte ich auch hinter der Ikonostase mit dabei sein. Und als es dann zur Kommunion ging, gab es zum einen noch die Möglichkeit, wer wollte, konnte noch ganz kurz eine Sünde beichten. Auch das war möglich, kurz vor der Kommunion. Man nimmt sich natürlich im orthodoxen Gottesdienst sehr viel mehr Zeit. Und beim Empfang der Kommunion, die im Wein getränkt war, wird einem zugesprochen folgender Satz: Zur Vergebung deiner Sünden und als Stärkung auf dem Weg zum ewigen Leben. Eine besondere Zusage, die mich damals sehr berührt hat und für mich so der Höhepunkt dieser Brotrede ist, was uns zugesagt werden kann bei der Kommunion. Nach der Brotrede folgt dem Johannesevangelium eine Zeit in Judäa und dann in Jerusalem natürlich. Und wir alle wissen, wie es weitergeht, wie Petrus Jesus verrät in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Und noch einmal werden die Jünger zurückgeführt an den See Genezareth. Wir können dies nachlesen im 21. Kapitel. Jesus sagt zu Simon Petrus, zuvor vielleicht noch ganz kurz, wir sind am See Genezareth. Es ist die Stelle, wo die Jünger auf dem See sind, ihrem Beruf also wieder nachgehen, fischen und Jesus am Ufer auf sie wartet. Und als sie anlegen, erkennen sie, es ist Jesus, der auf sie wartet. Petrus steigt gleich aus dem Boot, schwimmt auf ihn zu. Und Jesus sagt zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Das ist etwas Besonderes, diese dreimalige Frage: Liebst du mich? Ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus zu Petrus nicht Petrus sagt, sondern nur Simon? Er spricht ihn bei seinem Namen an, bei seinem Geburtsnamen Simon. Einmal sagt er sogar: Simon, Sohn des Johannes. Er sagt also nicht Simon Petrus. Er spricht ihn nicht beim Namen seiner Berufung an, die er ihm schon bei der ersten Begegnung auf den Kopf hinzusagt. Deine Berufung, Fels, du wirst der Fels sein, Simon Petrus. Und dann die dreimalige Frage, die hier auf Deutsch immer gleich klingt, die aber im Griechischen sehr unterschiedlich ist. Die ersten beiden Fragen nach der Liebe ist die Frage nach der göttlichen Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, steht hinter dieser Frage. Das Agapein, die göttliche Liebe. Beim dritten Mal, da merken wir, Jesus sagt auch, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da ist es das Phileis Mai. Liebst du mich wie ein Freund, die Freundesliebe. Jesus geht auf die Ebene von Simon Petrus. Nach der dreimaligen Verleugnung in der Nacht, bevor Jesus gestorben ist, heilt er ihn genau an dieser Stelle. Denn das ist etwas, was Petrus, was für ihn schon schwer war. Und was für ihn auch ein einschneidendes Erlebnis war. Aber schauen wir auf die Situation. Petrus hat Jesus am Kohlenfeuer in Jerusalem verraten. Am Morgen hier am See Genezareth, auch dort ein Kohlenfeuer. Auch dort Jesus. Und dann die dreimalige Frage. Das ist keine Bestrafung, das ist kein, du hast mich dreimal verraten, jetzt will ich von dir dreimal wissen, dass du mich liebst, sondern es geschieht eine Heilung. Er heilt Petrus und er beruft ihn. Er stärkt seine Berufung. Das sind die Berichte im Johannesevangelium am See Genezareth. Und wenn wir all das, was wir jetzt gehört haben, zusammenfassen, dann geht es am See Genezareth um Berufung. Und nochmals die Zusammenfassung, die Jünger waren bereit, sich rufen zu lassen. Am See Genezareth geht es um Heilung und Zurüstung. Die Jünger waren bereit zu sehen, zu hören und schließlich auch zu lernen. Hierzu gehört auch das Sehen von Wundern, das Erleben von Heilung an einem selbst und bei anderen. Und als drittes steht die Sendung. Die Jünger waren bereit, hinauszugehen, den Auftrag auszuführen. Und ich übersetze das in unser Leben und stelle Fragen an Sie. Fragen, über die wir vielleicht dann auch gleich sprechen können noch. Oder wo Sie sagen können, das erlebe ich so. Das ist für mich so. Die Frage nach dem Ort unserer Berufung. Wissen wir, wann wir mit Jesus in eine enge Beziehung getreten sind? Wann wir uns von ihm haben rufen lassen? Wissen wir den Ort der Heilung und Zurüstung in unserem Leben? Wo rührt mich Jesus an? Lasse ich mich von ihm heilen? Bin ich bereit dafür? Auch die Jünger wurden geheilt. Wie und wo lassen wir uns durch Jesus zurüsten? Wo verbringen wir Zeit mit ihm? Hören ihm zu, so wie die Jünger am See Genezareth. Und die dritte Frage, der Ort der Sendung. Bin ich bereit, für Jesus hinauszugehen, mich rufen zu lassen, wie Petrus zu sagen, ja Herr, ich liebe dich, ich bin bereit. Das sind drei Fragen, die wir mitnehmen können durch den Blick auf den See Genezareth, auf das Leben von Jesus und den Jüngern, von den Menschen rund um den See. Lassen wir uns davon berühren. Vielleicht lesen Sie auch nochmals in Stille das Johannesevangelium und schauen nach den Begebenheiten rund um den See. Und wenn Sie wollen, dann dürfen Sie jetzt nachher gleich auch anrufen an Jutta Engert, wird die Details dazu sagen.
Ja, vielen Dank soweit, Diakon Michael Wielert, heute hier in der Spiritualität zum Thema das Heilige Land entdecken. Er hat uns mitgenommen auf eine spirituelle Reise an den See Genezareth. Ja, und wenn Sie mögen, dann sind Sie jetzt ganz herzlich eingeladen, sich auch hier in der Sendung mit Ihren Anliegen einzumischen, eben auch vielleicht mit der Frage, wo und wann haben wir uns, haben Sie sich von Jesus rufen lassen? Können Sie sich daran erinnern? Oder wo und wann lasse ich mich von Jesus heilen und auch zurüsten? Und bin ich auch bereit, für Jesus hinauszugehen? Weiß ich, wo der Ort meiner Sendung ist, wo er immer wieder ist, wo er vielleicht auch einmal war? Zu diesen Fragen erreichen Sie uns jetzt gerne unter der 089-517-008-008. Vielleicht sind Sie auch mobil unterwegs, im Auto, haben Radio Horeb über DAB Plus eingeschaltet. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 89517-008-008. Jetzt geht es erstmal weiter mit einer kleinen Musik und danach vielleicht auch gerne mit Ihren Anmerkungen oder Fragen. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualität bei Radio Maria Südtirol und Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Michael Wielert. Er ist heute nicht als Moderator bei Radio Horeb tätig, sondern er ist heute mein Gast und hat uns mitgenommen auf eine spirituelle Reise an den See Genezareth. Und wenn Sie Fragen haben, ja, wo vielleicht auch Ihre Berufung ist, wo Sie sich haben heilen lassen, wo Ihr Ort der Sendung ist, so hat es Diakon Michael Wielert am Ende zusammengefasst, dann erreichen Sie uns unter der 089-517-008-008. Jetzt in der verbleibenden Zeit noch können Sie mit Diakon Michael Wielert ins Gespräch kommen. Und ein erster, der das getan hat und uns angerufen hat, ist Michael Schmidt. Ihn darf ich jetzt hier herzlich begrüßen. Hallo.
Ja, hallo. Hallo, Herr Diakon. Ich habe allerdings eine etwas pragmatischere Frage an Sie. Gerade wo es um die Geografie des Heiligen Landes geht und wo die Örtlichkeit so viel erschließt eigentlich von dem Lebendigen der Botschaft. Also Sie haben erwähnt, die Taufstelle, wo Andreas und Johannes auf das Wort des Johannes des Täufers hin Jesus nachfolgen. Ja. Und dann heißt es, sie bleiben bei ihm bis zum Abend und sind dann, so habe ich Sie verstanden, in Kapernaum. Das ist aber doch eine ganz immense Strecke von der Taufstelle bis nach Kapernaum. Schafft man das überhaupt an einem Nachmittag? So eine einfache Frage bewegt mich aber doch. Wie erklären Sie das?
Ja, ist eine einfache Frage, aber da steckt schon was dahinter. Die Taufstelle, die wir heute verehren, ist ganz im Süden des Jordans, also kurz vor dem Einfluss ins Tote Meer. Und ja, das ist eine Strecke bis nach Kapernaum. Es ist aber nicht unmittelbar nach der Taufe, sondern es ist die Taufe. Und dann wird uns berichtet, an einem anderen Tag geht Jesus an Johannes vorbei. Damit ist das nicht unmittelbar verortet mit der Taufe von Jesus. Also das kann am Tag davor gewesen sein. Sie haben sich etwas Richtung Norden bewegt. Also Johannes war mit Sicherheit beim Taufen nicht immer nur an dieser einen Stelle, sondern hat sich eben entlang des Jordans bewegt, weil das dort eben auch eine belebte Gegend war und bis heute auch ist. Also das ist eine fruchtbare Gegend, der einzige Fluss, der in diese Region Wasser bringt, das zum Leben, also nicht nur das menschliche Leben, sondern eben auch die Vegetation sehr wichtig ist. Und so kann man das durchaus so einordnen. Sie haben ja dann auch Jesus gefragt, wo wohnst du? Also das war ja nicht klar, da waren sie nicht in der Nähe von Kapernaum. Und erst dann hat er sie mitgenommen und sie sind dorthin gelaufen. Aber das ist natürlich eine berechtigte Frage, wie weit sind die da am Nachmittag gelaufen? Waren das 10, 15 oder 20 Kilometer um den See herum oder wie hat das funktioniert? Das bleibt etwas offen, aber es ist durchaus möglich.
wahrscheinlich viel weiter nördlich beim Jordan-Ausfluss irgendwo in der Gegend, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das.
Genau, das kann gut so gewesen sein. Also ja. man war und ist in dieser Region ja einfach viel unterwegs. Also ja, die sind viel gelaufen am Tag, waren mit Karawanen unterwegs, sind da mitgegangen. Und
also ich muss auch sagen, ich finde das so wichtig, dass wir uns diese Realität auch vor Augen führen. Und gerade, wie Sie gesagt haben, im Heiligen Land, da sieht man alles noch mal viel realistischer und auch glaubwürdiger. Also toll, vielen Dank für Ihre Auskunft.
Gerne.
Ja, danke, Herr Schmidt. Alles Gute Ihnen. Und damit beantworten Sie ja auch ein bisschen so meine Eingangsfrage. Naja, warum ist denn das eigentlich so wichtig, ins Heilige Land zu pilgern? Sie sagen, da wird nochmal alles ganz neu. Die Örtlichkeit erschließt so viel Lebendigkeit von der Heiligen Schrift und macht vieles auch glaubwürdig. Und man macht sich wahrscheinlich nochmal ganz anders dahinter oder versteht das anders, wenn man das Realistische nachverfolgt, auch mit den Entfernungen. Und wo wir gerade bei den Entfernungen sind, wenn man in Jerusalem ist und wenn man so eine Pilgerreise macht und dann eben auch noch an den See Genezareth möchte, dann ist es aber doch schon eine weitere Fahrt. Also ich meine ja nicht zu Fuß, das macht man ja heute nicht zu Fuß, sondern mit dem Bus oder wie auch dann immer. Das heißt, am See Genezareth müsste man eigentlich auch eben nicht nur mal so einen Tag einplanen, sondern mehr Zeit, oder?
Ja, leider ist das so, dass viele Pilgerreisen nur einen Tag einplanen. Ich habe das auch mit manchen gemacht, wenn einfach zu wenig Zeit bleibt. Meistens habe ich dann gesagt, lasst uns nochmal kommen, um den Norden zu bereisen. Man kann einfach nicht allem wirklich gerecht werden innerhalb von 8 oder 10 Tagen. Und leider ist der See Genezareth, wird versucht, an einem Tag oft abzugehen, die heiligen Stätten. Das ist sehr, sehr, sehr schade und führt zu einem Wahnsinns-Pilgertourismus, würde ich mal sagen. So Orte wie Tapka oder der Berg der Seligpreisungen hatten vor der Pandemie oft 5.000 bis 8.000 Besucher am Tag. Das ist kaum vorstellbar, aber und ein Wahnsinnspensum an diesen Orten. Also man sollte schon Zeit einrechnen, um dort zu bleiben und das so zu spüren, zu erleben. Auch einfach mal abends am See sitzen und dann sieht man die Lichter oben auf den Golanhöhen von den einzelnen Dörfern dort und dann wird einem sofort das Gleichnis von dem Licht auf dem Berg, von der Stadt auf dem Berg, die man sieht, klar, dass Jesus in den Worten der Menschen von dort gesprochen hat.
Also das, was im Moment nicht ist oder wo zurzeit dagegen der Binnentourismus boomt, nämlich am See Genezareth sogar Strände mussten schon wegen Überfüllung geschlossen werden. Aber das ist an den ganzen Pilgerstätten gerade das Gegenteil. Also man ist da eher unter sich alleine und einsam. Das ist ja vielleicht auch mal ein ganz neues, ein anderes Gefühl.
Das ist jetzt ein anderes Gefühl, ja.
Aber nur für Auserlesene, tja. Gut, weiter geht's mit Herrn Leupe. Er erreicht uns aus der Schweiz. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Diakon, danke vielmal für Ihre wertvolle Sendung. Ich bin 52 geboren und nach der Lehre, da war ich ein bisschen über 20, da wusste ich nicht mehr, was machen und so. Und dann las ich in einer Zeitung Kibbutz-Tour, 3 Monate in ein Kibbutz und dann bin ich nach Israel gegangen in ein Kibbutz. Und zwar, das Kibbutz war von Tiberias aus, musste man mit dem Bus in die Berge hoch, da oben war's. Und da oben wohnte ich 3 Monate. Alle Tage konnte ich auf den See sehen. Und also ich sage Ihnen, ich habe heute noch Heimweh nach diesem See Genezareth, nach diesem Ort. Und ich ging auch bis zu unterst in den Sinai-Halbinsel hinunter und ganz Israel bereist und dachte, ah ja, da war Jesus. Aber ich war nicht im Glauben. Aber dieses Land hat mich so berührt, dass wenn wir dann abreisen mussten, ich habe von dort bis nach Zürich geweint im Flugzeug. Alle weinten da drinnen. Und ich konnte dann im Jahr 2000 einmal wirklich eine Pilgerreise machen und da habe ich gesagt, nein, da war ich, oh nein und so. Ich sage Ihnen, dieser See und dieses Land, das habe ich so fest im Herzen und danke, dass Sie es mir heute gebracht haben.
Dankeschön.
Da haben wir was gemeinsam mit dieser Sehnsucht, Herr Leupe, vielen Dank.
Ja, und obwohl Herr Leupe da jetzt, wie er sagt, ja noch gar nicht gläubig war, also dann muss diese Landschaft allein schon, dieser See und überhaupt doch schon sehr beeindruckend sein. Ja, Du hast ja gesprochen von den oder auch gefragt, an die Hörer auch weitergegeben, wo haben wir uns von Jesus rufen lassen? Wo gibt es für uns die Orte der Heilung und der Zurüstung und auch den Ort der Sendung? Also wenn Ihnen dazu noch etwas einfällt, wenn Sie da noch was auf dem Herzen haben, dann erreichen Sie uns jetzt auch noch unter der 089-517-008-008. Tja, Michael, dann geht jetzt die Frage an dich. Wo hast du dich denn von Jesus rufen lassen? Gibt es da in deiner Berufungsgeschichte auch so einen festen Ort, wo du das so festmachen kannst?
Ja, das waren eben auch Orte und deshalb traue ich mich auch, die Frage zu stellen an die Hörerinnen und Hörer. Bei mir waren das auch immer Orte, an denen ich mich rufen habe lassen. Natürlich bei mir zu Hause als Jugendlicher, wenn man aufwächst in der eigenen Gemeinde, im Blick mit anderen Jugendlichen. Aber bei mir waren die Orte zum Beispiel, die erste Station war Assisi. Das war für mich auf meinem Berufungsweg eine wichtige Station. Und danach kam dann eben das Heilige Land vor 15 Jahren. Und ich finde es wichtig, das zu wissen und sich das vor Augen zu führen, wie das Jesus gemacht hat. Also, dass er nach Kapharnaum gegangen ist, wo es eigentlich geheißen hat, dort leben die nicht so frommen. Also dort sind die nicht so gebildeten, in Anführungszeichen, zu Hause. Und das war so ein bisschen ein Rückzugsort, in dem eben Berufung wachsen kann. Natürlich, wenn Sie jetzt auf mein Leben dann blicken, würden Sie sagen, ja, Assisi und das Heilige Land, das sind beides keine ruhigen Orte. Aber man kann die Stille an diesen Orten finden. Und da hilft natürlich das Gebet, das Zurückziehen, das Aufsuchen der einzelnen Orte. Bei Franziskus, wenn wir dran denken, den Ort, den er hatte, in den Bergen, seine eigene Klause, wo er sich zurückgezogen hat nach großen Reisen zum Gebet und eben im Heiligen Land für Jesus auch Kapharnaum, ein Rückzugsort, wo er sich dann nochmals auch oft speziell zum Gebet auch zurückgezogen hat.
Da muss man sich ja gucken, dass man dann einen Kompromiss findet zwischen einer organisierten Pilgerreise oder eben auch dann darauf drängen, dass es auch da Möglichkeiten gibt, sich dann auch mal zurückzuziehen.
Es gibt die Gnade der Pilgerreise. Da findet man solche Orte.
Gut, dann kann man um diese Gnade auch ganz aktiv beten. Ja. Ja, schön. Weiter geht's mit Frau Herrmann aus dem Schwarzwald. Dort bin ich mit ihr verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Ja, ich grüße euch auch recht herzlich. Ich bedanke mich auch ganz herzlich über diese Geografie. Ich bin zwar nicht mit Heimatkunde schlecht, aber jetzt mit dem Petrus, dass Jesus, Petrus, der ihn doch dreimal verraten hat, doch als Oberhirte praktisch für die ganze Herde, Schafe, weide meine Schafe, weide meine, ja, das hat mich so auch ergriffen. Das bedeutet also, dass Jesus den Petrus nicht hat fallen lassen, weil er hat es ja so bitter bereut. Und wir sollen es ja auch unsere Sünden bereuen. Ich bin nicht gekommen, sondern ich bin gekommen für die Sünder und nicht für die Reichen und alles. Und das freut mich immer so, dass Jesus gerade den Sünder und den Petrus als Oberhirte ernannt hat. Das ist wunderbar. Er hat auch mal gesagt zu Jesus, oh, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja, aber die andere Frage ist, dass man immer Hoffnung haben und ihn einfach auch dankbar sein soll, dass er einen uns diese Gnade gibt zur Bekehrung.
Da gibt's in Jerusalem die Kirche Petrus Hahnenschrei, Petrus in Gallicanto. Und dort in der Oberkirche ist dieses Ereignis sehr eindrücklich dargestellt auf drei Ikonen. Auf der linken Seite sieht man das Kohlenfeuer und Jesus, wie er gefesselt ist und Petrus, der ihn verrät. Und auf der rechten Seite ist das Kohlenfeuer und wie Jesus Petrus fragt dreimal, liebst du mich? Und dazwischen ist eine große Ikone, wie Petrus auf einem Fels sitzt, der sich unter ihm auftut. Und wir kennen das ja, wenn wir oft mal eine Situation haben, wo wir sagen, ich hätte im Boden versinken können. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe und mir Zeit genommen habe, dorthin zu sitzen, da wird das nochmals deutlich, dass aus jeder Situation, wo wir im Boden versinken könnten, also wo wir versagen als Menschen, da greift Jesus ein und kann was Großes draus machen.
Vielen Dank, Frau Hermann, für diesen Anruf und dass Sie das auch nochmal darauf, nochmal abheben darauf. Und ich finde auch interessant, was das dann für so eine Wirkung hat, wenn man eben an Ort und Stelle ist, sich so eine Ikone, so etwas Bildhaftes anschaut, dass einem sich da vielleicht wirklich nochmal neue Zusammenhänge erschließen. Oder auch, wie du vorhin gesagt hast, dass ja diese Heilung von Petrus schon vorweggenommen wird, also zu einem Zeitpunkt, wo er es noch gar nicht versteht. Den kann, als er gefragt wird, liebst du mich? Und eben dreimal diese Frage, die ihn ja dann schon fast kränkt, also dem Petrus. Aber das ist ja eigentlich eine Vorwegnahme, kann uns ja vielleicht auch darauf hinweisen, dass wir manches eben erst aus dem Rückblick dann auch verstehen, was in unserem Leben passiert ist.
Genau, so sehe ich das auch, ja.
Ja, dann noch ganz schnell zum Ende der Sendung einen letzten Hörer. Herr Wunderlich, den habe ich jetzt hier noch in der Leitung aus München. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ganz schnell, weiß ich gar nicht, ob ich das so schnell schaffe, aber gut. Ich habe ja eine Reise geschenkt bekommen von meiner Pfarrgemeinde nach Israel, eben auch Genezareth. Und es ist wunderbar, dieser Ort hat einem Ruhe geschenkt und es war so nach dem Tod meiner Mutter. Und es war einfach nur erholsam und wohltuend. Die Form des Sees, weiß ich, ich war nicht ständig da, weil ich in der Arbeit bin, musste ab und zu unterbrechen, hat ja die Form einer Harfe, gell? die ist geografisch. Also wenn man auf der Landkarte draufschaut, schaut der See Genezareth aus wie eine Harfe.
Kann man so sehen. Manche sagen auch, es sieht aus wie ein Auge, wenn man es von oben betrachtet. Also da gibt es unterschiedliche Ansichten.
Aber Kinneret heißt ja im Hebräischen auch Harfe, gell?
Ja, das stimmt. Und, ja. Und, also da gibt es auch, der See hat den Namen ja auch immer gewechselt. Heute sagt man in Israel mehr der See von Tiberias. Ja, es ist auch was Eigenes vielleicht an dieser Stelle noch. Es wird nie berichtet, dass Jesus nach Tiberias gegangen ist. Und wir wissen, dass das alte Tiberias auf einem jüdischen, also ein großer Teil ist, auf einem jüdischen Friedhof errichtet. Und fromme Juden haben das Tiberias damals gemieden. Die sind da nicht hingegangen, weil damit auf einen Friedhof zu gehen, dadurch wird man unrein. Und das ist also der Hintergrund, warum Tiberias wahrscheinlich nie erwähnt ist.
Muss ich doch ein bisschen einen Blick auf die Uhr werfen. Okay. Herr Wunderlich, vielleicht können Sie das ganz kurz noch in eine Frage münden lassen.
Wo Petrus über den See, wo Jesus über den See geht, und das hat für mich auch, weil das gerade mit dem Hebräischen zu tun hat, See, also Wasser und Zeit ist ja im Hebräischen identisch. Ja. Zeit fließt, Zeit kann man untergehen, man kann aber auch im Wasser untergehen und alles. Man muss aus dem Wasser rausgezogen werden, kein Mensch kann ewig im Wasser bleiben. Und wenn Jesus übers Wasser geht, dann heißt es eigentlich, dass er über Zeit und Raum geht, dass er also nicht an die Zeit gebunden ist, dass er da nicht untergeht, sondern dass er über der Zeit und über dem Raum steht.
Mhm. Danke, Herr Wunderlich. Da machen wir jetzt einfach einen Punkt, weil uns zerrinnt die Zeit in den Händen sozusagen. Ich danke Ihnen und ich danke.
Aber eine gute Ergänzung. Ja. Vielen Dank.
Ja. Genau, eine gute Ergänzung. Ja, das ist manchmal unbarmherzig, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Das war es nämlich heute in der Spiritualität, das Heilige Land entdecken, eine spirituelle Reise an den See Genezareth mit Diakon Michael Wielert. Er ist auch Redakteur und Moderator bei Radio Horeb und von dir darf ich jetzt auch noch den Schlusssegen erbitten.
Ja, Jesus, wir danken dir für dein Leben, für dein Wirken und dass wir heute auf das Heilige Land blicken durften. Und segne uns und alle, die diese Worte berührt haben, die jetzt sich auf einen inneren Weg machen und neu darüber nachdenken, über Berufung, über Heilung, über Zurüstung und über ihre Sendung. Und so segne sie, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja, ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung und weitere spirituelle Reisen und vielleicht dann auch mal wieder wirkliche Reisen ins Heilige Land. Ein herzliches Dankeschön an dich, Michael Wielert, und aufs nächste Mal.
Gerne, ich freue mich drauf.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.